willkommen zum neuen Fairstainable Podcast mit Merle und Jens. Heute haben wir einen tollen Gast aus Stuttgart, den Nils von Proservation. Hallo Nils.
Ja, hallo Jens und hallo Merle. Freut mich sehr, heute dabei zu sein.
Ja, lieber Nils, wir tun natürlich immer so, als ob wir gar nicht wüssten, was ihr so umsetzt, was ihr macht. Kannst du uns beschreiben, was ihr in eurem Team so umsetzt und anbietet?
Ja, vielen Dank. Also Proservation gibt es schon eine Weile. Also wir sind zwar erst seit etwas mehr als einem Jahr eine Firma, eine GmbH, haben aber vorher schon diverse Gründerstipendien durchlaufen. Also eigentlich sind wir seit knapp 3 Jahren schon unterwegs mit dem Thema bioökonomische Verpackungsmaterialien zu etablieren. Das ist unser ausgemachtes Ziel. Und was wir konkret machen, ist, wir nutzen Reststoffe von der Landwirtschaft, von der Getreideverarbeitung. Nämlich hier im süddeutschen Raum wird sehr viel Dinkel angebaut und der Dinkel ist ein Getreide, wo die Hüllen so fest mit dem Korn verwachsen sind, dass es quasi einen Schälprozess in der Mühle braucht. Und dann fallen diese Getreidespelzen, nennt man die, also die Hüllen, die Schalen von den Körnern, fallen bei den Mühlen an und es gibt eigentlich keine Verwendung mehr dafür. Und wir nutzen diese Schalen und die vor allem die natürlich gewachsenen Hohlräume, weil ja da war ja vorher das Korn drin, für eine polsternde, stoßdämpfende Wirkung und machen daraus einen Styroporersatz, also ein formschlüssiges Polstermaterial.
Also ich verstehe das schon noch mit dem Dinkel und mit den Spelzen, aber wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also wie kommt ihr auf so eine Idee? Aus welchem Bereich kommt ihr denn überhaupt?
Ja, das ist auch ganz spannend. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel mit am Hut, sondern die Pionierarbeit kommt eigentlich von meiner Kollegin und Mitgründerin, von der Lisa. Die ist nämlich eigentlich Industriedesignerin, hat in Halle Industriedesign gemacht und ist dann für den Master, weil sie eben auch keine Unikate machen wollte, sondern irgendwie auch wirklich was bewegen, hat sie Verpackungsmanagement und Entwicklung studiert. In Stuttgart an der Hochschule der Medien, da habe ich auch studiert, so kommt dann auch der Link da zusammen und weshalb wir hier in Stuttgart sind. Und sie hat so experimentell eigentlich an Schaumstoffen aus Zellulose, auf Zellulosebasis geforscht und experimentiert. Und dabei muss man halt immer diesen Schaum erstmal herstellen, ne? Du brauchst erstmal diese Hohlräume, die musst du mechanisch oder chemisch aufschäumen und das ist natürlich ein Aufwand und es hat ehrlich gesagt auch nicht so ganz so gut bei ihr funktioniert, kam so beides zusammen und dann hat sie sich überlegt, gibt es nicht vielleicht irgendwas, was in der Natur diese Hohlräume einfach schon mitbringt und weil diese Spelzen auch von wenigen Deutschen als Kissenfüllung verwendet werden, unter anderem von ihrem Vater, und der das gerade irgendwie gewechselt hat, kam sie dann da drauf und hat gesagt, hey, schick mir doch mal was hoch. Und hat damit ein bisschen was ausprobiert und das war vielversprechend. Und dann hat sie quasi ihre Masterthesis diesem Material gewidmet und dann im Grunde MitstreiterInnen gesucht, die Lust haben, mit ihr daraus diese Geschäftsidee auch in die Tat umzusetzen.
Ja, was für eine Wahnsinnsidee wiederum. Ich frage mich natürlich wieder, warum sind andere noch nicht darauf gekommen? Ist denn das, also ist es auch mit anderen Materialien denkbar oder möglich oder so? Ich habe jetzt gerade an so Wärmekissen gedacht irgendwie. Da ist auch Dinkel drin, richtig? Oder an diesen Wärmekissen?
Das sind aber die Kerne. Genau, also das sind dann wirklich die Kerne, die sozusagen die Hitze aufnehmen. Ja, tatsächlich, die Spelzen, an die hat bisher noch keiner so richtig gedacht. Also es gab, historisch gewachsen wurde das mal als Einblasdämmung verwendet, so für Häuserdämmung. Wird, glaube ich, aber auch quasi gar nicht mehr gemacht. Und der Clou bei uns ist im Grunde, dass man wirklich diese Reststoffe möglichst unbehandelt direkt einsetzt und so diese Hohlräume einfach weiter nützt, statt das irgendwie zu zerhäckseln und dann wieder von vorne. Das war auf jeden Fall was Neues. Hat sie ein Patent angemeldet, was wir dann fortgeführt haben gemeinschaftlich. Und da haben wir jetzt die Bewilligungsabsicht bekommen. Also wir werden dieses Patent erteilen lassen, europaweit, oder müssen da noch schauen, in welchen Ländern genau. Aber damit waren wir wirklich Pioniere im Grunde mit dieser Materialidee.
Für welche Produkte sind denn eure Verpackungen geeignet? Hast du da gute Beispiele vielleicht?
Ja, also genau, man kann sich das im Grunde so vorstellen, dass wir nutzen ein organisches Bindemittel, um diese Spelzen in Form zu bringen. Und wir können dann eigentlich jede dreidimensionale Form abbilden und nutzen deswegen, sehen wir den Anwendungsfall ganz klar in ja, fragilen Gütern aller Art, die einfach eine besonders schützende Verpackung benötigen für den Transport. Und wo man eben auch ganz passgenau im Grunde Inlays herstellen kann, die dann die Stöße dämpfen. Genau. Und das könnten weiße Waren, also Haushaltsgeräte sein, wie Waschmaschinen, Spülmaschinen, aber auch Unterhaltungselektronik, biodynamische Weine, genau. Also ganz, ganz unterschiedliche Produkte.
Also das klingt erstmal also nach einer absoluten Innovation, so jetzt für mich eben auch so. Und ich denke natürlich immer, wir wohnen in einem Haus und haben praktisch gerade sozusagen auch das Thema mit Styropor, also mit Styropor, wie es entsorgt werden kann. Und ich weiß auch, da hat sich irgendwie was verändert, dass da weniger Giftstoffe bis gar keine Giftstoffe mehr enthalten sein dürfen ab einem gewissen Jahr. Aber ist denn das sozusagen denkbar, dass dann also von den Verpackungen sozusagen, die ihr dann habt oder sozusagen, die ihr dann anbieten könnt, dass ihr auch mal in diese Richtung geht, dass ihr da irgendwas fürs Haus anbieten könnt oder so? Zur Dämmung oder so?
Also denkbar ist das auf jeden Fall. Vielleicht dazu kurz vorweg, genau das war ja dieses FCKW, besonders giftige Ding, was quasi brandhemmend noch eingesetzt wurde, um Styropor eben nicht so schnell brennbar zu machen, was allerdings sehr negative Auswirkungen auf die Ozonschicht hat. Und deswegen wurde das verboten, um quasi dem größer werdenden Ozonloch entgegenzuwirken. Nichtsdestotrotz, also klar, es gibt einen gewissen Isolationswert bei uns, deswegen ist das prinzipiell denkbar. Da ist natürlich ein bisschen die Problematik, dass man die gute oder einwandfreie Abbaubarkeit steht so ein bisschen im Konflikt mit der Haltbarkeit. Und gerade bei so einer Hausdämmung muss so ein Material im Grunde auch lange haltbar sein, während wir bei der Verpackung insbesondere. Genau, Styropor wird ja eingesetzt eben genau zu diesem Zweck, zum Schützen von Produkten während des Transportes. Und das sind eigentlich nur ein paar Wochen, ne? Also du stellst das Produkt her, das wird verpackt, wird verschickt und wir VerbraucherInnen packen das aus und schmeißen es dann einfach in den gelben Sack und es ist Abfall. Und da wird es auch gar nicht recycelt, sondern eigentlich geht es gleich in die Verbrennungsanlage oder landet auf Deponien. Wenn es auf Deponien landet, ist es leicht, es kann auch leicht dann in die Umwelt gelangen durch irgendwie Verwehungen. Und es überdauert aber eigentlich Jahrhunderte. Also es steht ein krasses im Gegensatz zu der winzig kurzen Nutzungsdauer von ein paar Wochen und dieser Lebensdauer von dem Material, so ziemlich das langlebigste Material ist. Und deswegen haben wir uns jetzt eigentlich erstmal darauf fokussiert in der Entwicklung, dass wir ein besonders gut abbaubares Material eben herstellen und das ist so ein bisschen konträr für den Einsatz als Dämmstoff. Also da bräuchte es so ein bisschen, müsste man vielleicht ein bisschen Abstriche machen in der Kompostierbarkeit des Bindemittels, um dafür eben zu sorgen, dass es auch lang genug hält.
Total spannend. Und von welchen Mengen sprechen wir da jetzt? Also was könnt ihr schon anbieten? Also ich kann mir gar nicht vorstellen. Also sprecht ihr da von Tonnen oder wie? Das ist ja wahrscheinlich unheimlich leicht auch, das Material, oder?
Ja, allerdings, genau. Also diese Spelzen haben eigentlich so eine Schüttdichte von 100 Kilo auf den Kubikmeter. Also eine Tonne sind 10 Kubikmeter. Und so viel fällt auch ungefähr an in den kleinen Mühlen, mit denen wir jetzt hier in der Region zusammenarbeiten. Also wir arbeiten mit zwei Mühlen hier aus dem Stuttgarter Raum zusammen. Und es sind wirklich kleine malerische Mühlen am Flussbett gelegen und Familienbetrieb, also keine Industriemühlen. Und bei denen fällt eigentlich täglich so eine Tonne, also 10 Kubikmeter an, das uns auch noch reichen würde, um die nächsten Skalierungsschritte zu gehen. Dazu vielleicht noch ein bisschen was. Wir produzieren das Material schon, allerdings in einem sehr händischen Prozess. Also es ist jetzt gerade noch eher ein Manufakturbetrieb als schon irgendwie ein Industrievorhaben, wo wir allerdings hinkommen wollen und auch müssen, gerade bei der Verpackung, weil es ja schon da um große Mengen geht, um geringe Stückkosten, und die erreicht man im Grunde eigentlich nur über solche Skaleneffekte. Deswegen sind wir jetzt so diese industrielle Herstellbarkeit, diesen Beweis sind wir noch so ein bisschen schuldig, und darum geht es jetzt eigentlich auch in diesem Jahr. Wir haben da so eine große Anlage fertig konzipiert, und die wollen wir jetzt finanzieren und genau in Betrieb nehmen bei uns erstmal und beweisen, dass es auch industriell herstellbar ist.
Weil es ist ja ein Traum, dass das so viel Material übrig bleibt, was ihr nutzen könnt. Also das ist ja, das klingt ja fantastisch. Also das Wahnsinn. Ja, aber die Frage ist dann, also du hast es ja schon angedeutet, ihr wollt da wachsen, ihr wollt da sozusagen die nächsten Schritte gehen. Welche Möglichkeiten habt ihr da noch, irgendwie sozusagen da sozusagen die nächsten Schritte zu gehen jetzt für die Zukunft? Also wie viele Leute seid ihr denn überhaupt? Also wie viele Leute arbeiten für euch?
Ja, genau. Also wir sind aktuell zu siebt im Team. Wir sind 4 Personen im Gründungsteam. Genau, ich habe ja Lisa schon angesprochen, die im Grunde auch die Erfinderin ist vom Material. Und mit ihr und mir sind noch Henning und Sophia dabei. Sophia ist witzigerweise auch die Schwester von Lisa. Also wir sind hier auch so ein bisschen fast familiär verbandelt im Gründungsteam. Und Sophia kommt auch aus diesem Verpackungsbereich, hat das studiert im Bachelor auch an der gleichen Hochschule. Und der Henning, der hat Betriebswirtschaft studiert mit so einem Ethik-Hintergrund und nachhaltige Unternehmensführung im Master gemacht. Und so, ich selber bin eigentlich Wirtschaftsinformatiker, habe also mit so einem Verpackungsmaterial erstmal nicht so viel zu tun, aber in Summe bilden wir da eigentlich so einen ganz gutes Gerüst so für so den Aufbau eines Unternehmens. Und wir haben eine Vollzeitkraft noch, den Moritz, unser Verfahrenstechniker, der sich insbesondere mit dieser Weiterentwicklung der Prozessuierbarkeit von dem Material auseinandersetzt. Wir haben eine Teilzeitkraft in der Produktion und noch ein, zwei Werkstudentinnen jetzt gerade.
Mega spannend. Ihr meintet ja auch, oder du meintest, dass ihr wachsen wollt. Was sind denn so eure Wünsche und Ziele für dieses Jahr? Also was genau, ja, tretet ihr dieses Jahr so los und was verfolgt ihr da?
Ja, also fürs Wachstum braucht man in der Regel ein bisschen Geld. Und gerade bei uns, die jetzt ja jetzt so einen neuartigen Ansatz verfolgen, der jetzt auch nicht eins zu eins eine Analogie hat aus einem anderen Bereich. Also wir können jetzt keine Verpackungsmaschinen kaufen und die einfach einsetzen mit unserem Material, dann einfach herstellen, sondern es braucht da schon so ein bisschen eine neue Entwicklung. Weshalb gerade der Kapitalbedarf noch mal ein bisschen höher ist als jetzt vielleicht bei einer Idee, wo es die Technologie schon gibt. Und dafür sind wir jetzt eigentlich, also möchten wir in diesem Jahr unsere sogenannte Seed-Finanzierungsrunde abschließen. Und davon ist ein Teil der jetzt im Grunde schon startet oder gerade gestartet ist, nämlich unsere Crowd-Investing-Kampagne, mit der wir im Grunde Kleinanleger dazu einladen möchten, sich zu beteiligen mit so einer Basisverzinsung und Gewinnzinsen plus auch so eine gewisse Beteiligung an der zukünftigen Unternehmenswertentwicklung. Und das ist ein Baustein. Und daneben sind wir auch noch im Austausch mit größeren Investoren. Da gibt es jetzt auch wieder ein neues Finanzierungsinstrument jetzt vom Bund ausgerufen und von den Ländern jetzt umgesetzt, mit dem wir das eigentlich machen möchten. Genau.
Habt ihr auf jeden Fall einige Pläne, und das heißt also vielleicht nochmal, um da konkreter zu werden, also wo seid ihr sozusagen dann zu finden? Also die Crowdfunding-Kampagne, die jetzt gestartet ist, wo ist die dann zu finden? Wo seid ihr dann?
Genau, also das läuft auf der Plattform Econears. Das ist so eine, genau, also Crowd Investing ist ja vom Crowdfunding nochmal so ein bisschen zu trennen. Crowdfunding ist eigentlich eher so eine Spende oder eine Vorfinanzierung von Produkten. Und Crowd Investing ist eben wirklich wie eine Anlage, also eine Anleihe vom Unternehmen. Und das machen wir eben zusammen mit Econears. Das ist eine Plattform, die sich insbesondere, also wo es eigentlich rein ausschließlich um grüne Ideen gibt, wie Solarparks finanzieren oder eben grüne Geschäftsmodelle noch weiter zu fördern.
Also das sind schon mal tolle Ziele und das bedeutet auch, also da um nochmal drauf zurückzukommen, sozusagen die Spelzendichte, also die Dinkeldichte in Stuttgart in der Region ist am höchsten. Das heißt, ihr bleibt wahrscheinlich auch in Stuttgart und das ist sozusagen eure Region, wo ihr dann praktisch da auch die besten Möglichkeiten habt, also sozusagen um das Material zu bekommen.
Ja, das ist tatsächlich ein Grund. Wir sind natürlich hier, hatten eben auch dieses Gründungsstipendium hier an der Hochschule der Medien eben, wo wir auch so ein bisschen den Hintergrund haben und sind natürlich hier jetzt auch sehr gut vernetzt, haben Kontakte zu den ganzen Landesagenturen, die für uns relevant sind, die Umwelttechnik BW, das BioPro, also wo es wirklich um Bioökonomie geht. Und klar, der Reststoff ist da, aber man muss vielleicht dazu auch noch sagen, dass der Dinkel sich jetzt vor allem eignet, weil es eben hier in der Region anfällt, aber das ist auch nicht das einzige, die einzige Getreideart, wo eben die Hüllen zentral anfallen, sondern das funktioniert auch mit anderen Getreidesorten, mit Buchweizen, Hirse, Hafer, Reis. Also von daher ist auch die Skalierbarkeit in andere Regionen eigentlich kein Problem, weil in allen Weltregionen fällt eigentlich ein geeigneter Reststoff an. Trotzdem bleiben wir jetzt hier und wollen das mit dem Dinkel zeigen. Wir wissen aber, es funktioniert genauso auch mit anderen Getreidesorten und das ist im Grunde auch unser großes Ziel. Wir wollen jetzt nicht selber Riesenfabriken und Gigafactories von unserem Material aufbauen, weil das natürlich auch wenig Sinn ergibt an einem zentralen Standort und dann muss man das in die ganze Welt erstmal verschicken. Also asiatische Fernseher sollten nicht mit den schwäbischen Spelzverpackungen verpackt werden, sondern da bräuchte es dann eigentlich vor Ort eben eine Anlage, die dann die Reststoffe, die dort vor Ort anfallen, auch zu nutzen. Und das ist unser großes erklärtes Ziel so für die Zukunft, dass wir jetzt beweisen, dass es funktioniert und dann im Grunde Betreiberfirmen finden, die das implementieren, dezentral an verschiedenen Orten. Ja.
Klingt gut, klingt sehr gut. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück eben auch so. Du hast, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie ihr eure Firma gegründet habt, wie das sozusagen entstanden ist, wie praktisch sozusagen diese Idee hattet. Habt ihr dann irgendwie einen nachhaltigen Hintergrund? Also wie seid ihr darauf gekommen überhaupt? Ich meine, das hängt ja auch mal damit zusammen, du hast das auch geschildert mit der Hochschule und so weiter, dass da praktisch die Idee kam. Aber habt ihr denn so einen nachhaltigen Hintergrund, dass ihr sagt, ihr seid da so motiviert, irgendwie intrinsisch vielleicht auch, besonders motiviert, da was Nachhaltiges zu schaffen, was zu machen?
Ja, also ich glaube, der Wertekompass von uns allen ist sowieso da klar gewesen. Also wir hatten schon auch ja immer damit irgendwie geliebäugelt, unser eigenes Ding zu machen und gemeinsam an einer Geschäftsidee zu arbeiten und das umzusetzen. Und wir wollten aber auch nie jetzt irgendwas machen, was eigentlich ja obsolet ist, ne? Also wir möchten wirklich was Sinnvolles machen und darin waren wir eigentlich auch von Grund auf vereint. Und deswegen waren wir auch so begeistert, als Lisa uns von ihrem neuen Material erzählt hat und gefragt hat, hey, habt ihr nicht Bock, irgendwie mit mir das umzusetzen? Weil wir hatten vorher irgendwelche verkopften Ideen, die man 10 Minuten lang erklären muss und wo man sich dann hinterher auch fragt, braucht die Welt das wirklich? Und ja, darum geht es uns wirklich primär uns allen und deswegen macht es auch so großen Spaß, daran zu arbeiten. Natürlich, weil es unser Ding ist irgendwie, aber umso mehr, weil es auch wirklich was Sinnvolles ist.
Nachvollziehbar. Und auch bei dir jetzt konkret, also hast du so einen nachhaltigen Hintergrund, dass du sagst, also ich habe irgendwie Beispiel, gibt es ja manchmal in der Familie oder so, dass du da sagst, oder Freunde, Bekannte, Verwandte, die da für dich Vorbilder sind, oder?
Ja, also ich bin selber auch, ich sag mal, sensibilisiert worden für das Thema irgendwie in der Schulzeit, als so mal um Pollution im Allgemeinen ging und um Treibhauseffekt irgendwie in der 9. Klasse. Und von daher ist es irgendwie seitdem auch schon bei mir drin. Und ja, wir sehen einfach alle die Notwendigkeit, dass so wie es jetzt gerade läuft, kann es nicht weitergehen. Weil wir sind ja eigentlich auf einem Pfad über 3 Grad, 4 Grad. Also wenn wir so weitermachen, dann wird die Erde schnell für uns alle irgendwie unbewohnbar. Und deswegen müssen wir da eigentlich schleunigst rauskommen. Und man sieht ja, so viel verändert sich nicht, wenn man nicht selber auch was in die Hand nimmt und das zumindest versucht. Genau, und vielleicht so von mir persönlich, meine Mutter hat einen gewissen nachhaltigen Job, denn sie ist Gemälderestauratorin. Also sie bewahrt quasi Kunstgegenstände und das ist ja auch genau eins der Erst sozusagen, da das fortzuführen. Genau.
Meist gibt es ja sowas in der Familie, dass sie irgendwie tatsächlich, also, und das ist immer ganz nett, immer einfach, um das mal so ein bisschen zu erfahren, weil es natürlich auch für HörerInnen ganz interessant ist, so, was es so für Beispiele gibt und so für familiäre Beispiele auch oftmals, also die dann einen dahin bringen. Also ich habe ja das vor ganz am Anfang unserer Podcast-Folgen mal gesagt, also bei uns war es, bei mir war es tatsächlich so ein Naturkostladen, wo ich dann immer noch den Duft des Naturkostladens in der Nase habe, wenn ich daran denke, obwohl das jetzt mittlerweile schon ja, 40 Jahre sind es nicht, aber sagen wir mal 35 Jahre schon her ist und diesen Laden gibt es gar nicht mehr, aber das war sozusagen der erste Impuls, dass ich dann so dachte, da gibt es ja noch was anderes als so normale Supermärkte und sie haben dann eben damals, klar, so ganz einfach Seifenstücke verkauft, aber hatten auch schon sozusagen Duschgel, was du dann dir abfüllen konntest und so weiter und das ist aber schon 35 Jahre her und das war sozusagen so ein bisschen der Impuls dafür, dass mich dann so Nachhaltigkeit bis heute an sich interessiert und umtreibt und hat sich auch so fortgesetzt. Manchmal sind es so kleine Dinge, ne, die dann dazu führen, aber so passiert es manchmal. Aber du bist ja zu Gast. Aus dem Grund, nochmal da auch zu dir jetzt. Also du hast ja schon geschildert, was jetzt sozusagen geplant ist auch von euch, was ihr jetzt dieses Jahr so machen wollt. Gibt es denn da auch irgendwie andere Firmen, mit denen ihr sozusagen auch kooperieren könnt? Also wo es Sinn macht, mit denen zu kooperieren, jetzt in eurem Business, sage ich mal, in Deutschland, in Europa oder so? Habt ihr da schon irgendwas, oder?
Genau, also wir sprechen mit ganz vielen Firmen, genau. Es sind natürlich sehr viele Firmen so aus der Verpackungsindustrie interessiert, insbesondere die, die jetzt gerade Styropor herstellen, weil sie eben auch wissen, das wird eigentlich nicht mehr weitergehen, das läuft irgendwie aus und das merken sie auch. Und für die ist es natürlich ein sehr strategisch wichtiges Thema, und die sehen wir auch als potenzielle Betreiberfirmen für solche weiteren Anlagen, ne? Weil die haben natürlich auch das Netzwerk zu den Kunden, die wissen, wer braucht welche Verpackungen, für wen könnte jetzt unser Material eben auch relevant sein. Erstmal so das eine. Und genau, ansonsten sprechen wir sehr, sehr viel mit Anwenderfirmen, also mit unseren Kunden. Wir haben da bis jetzt wirklich beliefert, im Grunde nur so kleinere Startups, die ja letztlich Hardware machen. Zum Beispiel die eine Firma heißt Open Funk, die stellen einen neuen Mixer her, der so modular aufgebaut ist. Und die beliefern wir schon, weil wir das eben auch können, so kleinere Serien von so ein paar hundert Stück im Monat. Und gleichzeitig sind wir aber auch mit den großen Firmen im Austausch, weil die Wirkung kommt natürlich auch erst, wenn es irgendwie in die Masse geht. Und da sind wir schon in guten Gesprächen und haben auch so ein erstes Projekt mit Kärcher zum Beispiel auch schon gemacht, wo wir einen Verpackungsprototypen entwickelt haben und wo es jetzt im Grunde in die nächste Runde mit denen auch geht. Genau.
Geht ihr auf die Firmen aktiv zu oder suchen die wirklich auch schon aktiv nach Alternativen und finden euch dann und kontaktieren euch oder wie funktioniert das so?
Ja, also mittlerweile dreht sich das. Also wir haben bisher, wir haben ja auch, sind ja eben schon lange dabei und das war, ja, am Anfang konnten wir das uns gar nicht vorstellen, auch nur ein paar tausend Stück irgendwie herzustellen. Mittlerweile geht es schon deutlich besser. Also wir haben schon sehr, sehr viele Anfragen bekommen jetzt in den letzten 3 Jahren von Firmen, die unseren Ansatz gesehen haben und die das super spannend fanden. Und genau, jetzt kommen wir aber langsam auch in die schöne Position, dass wir nicht mehr zu alles irgendwie absagen und auf die Bremse treten müssen, sondern dass wir jetzt eben auch selber rausgehen können und mit unserem Ansatz auch versuchen, die Firmen zu überzeugen. Genau. Und jetzt da auch wirklich direkt auf die zugehen oder in Messen uns irgendwann wieder ins Gespräch bringen. Genau.
Ist auch ein weiterer Vorteil eures Standorts, ne, dass ihr da, ich habe da gleich an so ein paar Unternehmen gedacht, da bei euch um die Ecke, Automobilindustrie und auch noch andere Sachen, so eine Firma, die mit
Ja.
Robert anfängt und so. Und Ja, da gibt es ja einige Möglichkeiten, aber du hast es ja auch schon genannt, also mit Kärcher da einfach wirklich konkret einfach Sachen da umzusetzen, dass es auch sichtbar wird, dass es auch was anderes gibt. Das Problem ist, glaube ich, auch oft bei Unternehmen, also jetzt gerade bei jüngeren Unternehmen, dass es ja noch gar nicht so sichtbar ist und noch nicht so sichtbar sein kann. Und wenn du gar nicht weißt, welche Alternative es gibt, also für mich gab es leider bislang nur die Alternative Papier oder Pappe statt Styropor. Das habe ich gesehen, also dass dann irgendwie einige statt auf Styropor auf Papier setzen. Und ich mich dann gefragt habe, warum sitzen die jetzt auf Papier und warum gibt es überhaupt noch Styropor, habe ich mich oft genug schon gefragt. Aber weil es so preiswert ist wahrscheinlich, ne? Styropor ist so preiswert und wird in so riesigen Mengen hergestellt, dass es wahrscheinlich dann so genutzt wurde bis heute oder genutzt wird. Und ich frage mich da wirklich immer wieder, warum gab es denn dann nicht schon längst eine Alternative oder zumindest irgendwie die Pappe oder so beispielsweise, die da vorhanden ist. Habe ich nie verstanden, aber ja. Aber ihr seid ja da dran. Ihr seid ja wirklich da dran, dass sich das verändert und das ist ja das Schöne und da hoffe ich einfach, dass ihr da ja sichtbarer werdet und das irgendwie auch, ja, bei allen irgendwie auch ankommt, dass es euch da gibt. Aber das Crowd-Investing wird sich ja dazu beitragen, dass ihr da noch ein bisschen bekannter werdet und ja, einfach total spannend. Ja, sonst, ich weiß gar nicht, also wir sind praktisch, ja, quasi schon wieder am Ende. Wir haben, ja, relativ viele Themen schon besprochen in der kurzen Zeit jetzt. Und ich schaue wie immer zu Merle und frage sie auch, ob ich dir nochmal das Wort dann sozusagen weitergeben kann, bevor ich jetzt hier wieder das letzte Wort. Sag ruhig noch was, Merle.
Ja, ich überlege gerade, vielleicht kannst du ja noch mal so einen Wunsch für dieses Jahr äußern, den du hast, was sich verändern soll in dieser Welt und vielleicht auch noch mal so ein bisschen dein Schlusswort an die Hörerinnen und Hörer geben. Genau.
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielleicht das Thema Nachhaltigkeit kurz ausgeklammert, wünsche ich natürlich ja einfach erstmal Frieden auf der Welt. Es gibt viele Krisensituationen, wo es gerade überhaupt nicht friedlich zugeht und da ist natürlich erstmal der Wunsch, dass da Besserung in Sicht ist und dass die Menschen wieder merken, dass man nicht, dass es eigentlich keinen Sinn hat, so gegeneinander zu arbeiten. Und gerade vor der Herausforderung, vor der wir stehen, und jetzt komme ich auf die Nachhaltigkeit, dass wir, ja, die Experten haben es, glaube ich, jetzt beim letzten Klimabericht nochmal verdeutlicht, dass die Zeit des Handelns war eigentlich schon die letzten 20 Jahre und die wird natürlich nur umso drängender. Und deswegen hoffe ich sehr stark, dass die Politik hier Regulatorik noch weiter anzieht und auf der anderen Seite auch wir VerbraucherInnen irgendwie unsere Stimme, unsere Kaufmacht irgendwie auch sinnvoll einsetzen, um hier auch diesen Wandel weiter voranzutreiben. Ja.
Gutes Schlusswort, gutes Stichwort, ich fast noch gesagt, eben auch so, also vielleicht nochmal am Ende so der Exkurs Richtung Wetter, wie unterschiedlich das auch sein kann und was ja auch sozusagen zu merken ist, dass sich so Wetter verändert. Also ich will jetzt hier keinen Exkurs bringen zu politisch Meteorologie oder so, aber wir haben jetzt hier gestern 13 Grad gehabt, wir haben heute 10 Grad und hatten gestern Morgen noch irgendwie -1 und 2 und so ein
Und in Köln fahren die
bisschen.
Leute Langlauf, ne? Also
Ja.
da ist 30 cm Schnee oder vielleicht nicht
Also
ganz,
das
ja.
schon extrem und das es gibt ja einfach auch schon da Voraussagen und das ist ja tatsächlich auch dann vom Bund, wo zu sehen ist, also wie sich dann Klima konkret in den verschiedenen Orten, verschiedenen Regionen verändert. Und ich weiß, da wo wir wohnen, in der Nähe von Freiburg, gibt es einfach mehr Wind. Die Sommer werden heißer, es gibt mehr Regen im Winter, im Herbst und so weiter. Das wird schon extrem, das ist jetzt schon spürbar, ne? Das ist jetzt schon sichtbar und spürbar. Und ich glaube, das sollte vielleicht allen dann mal ein bisschen zu denken geben, dass sich jetzt schon was verändert. Es hat sich immer wahrscheinlich verändert, aber jetzt noch mehr verändert. Und es aber noch die Möglichkeit gibt, jetzt was zu verändern. Also was du gesagt hast, eben auch gerade die Stimme als Verbraucher, Verbraucherinnen einsetzen, da anderen Dinge nachzufragen und da einfach wirklich mal drüber nachzudenken. Also was noch machbar und möglich ist. Und am besten nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ne? Das ist natürlich dann das andere, was einige auch vielleicht machen, dass sie dann.
Das stimmt, ja. Da sehe ich auch, also da verstehe ich auch völlig so den Beweggrund dahinter, dass man sich denkt, so geht's ja nicht. Aber klar, wenn man den Optimismus irgendwo verliert, ohne den geht's gar nicht. Und den braucht man auf jeden Fall, um daran zu glauben. Das ist erstmal schon wichtig, dass die Veränderung kommt. Und deswegen ist das auch ein schönes Stichwort von dir, Jens.
Also wir glauben an die Veränderung, wir glauben an das Positive, wir glauben an das Gute und hoffen, dass das da draußen auch ankommt. Vielen Dank an euch, vielen Dank, lieber Nils, vielen Dank, liebe Merle. Und ja, wir freuen uns, wenn viele Hörerinnen das draußen hören, weiter verbreiten, weitergeben und alles Gute für euch. Und vielen Dank fürs Gespräch, Nils. Und danke für dich. Danke an dich, Merle. Ciao.
Dankeschön. Hat mich sehr gefreut.
Tschüss.